Könige von Gottes Gnaden. Das Königtum von Gottes Gnaden war eine der verhängnisvollsten Ideen der Weltgeschichte, weil sie zur absoluten Herrschaft der Könige und zur Entrechtung des Volkes führte. Die Diktatur des Königs wurde theologisch legitimiert. Könige, die ihre Legitimität von Gott oder den Göttern ableiteten, gab es schon lange vor dem Christentum in vielen Kulturen. In Ägypten, Babylon, China, Japan, bei den Azteken. Im Christentum wurden sie vor allem durch Paulus legitimiert, der sagte, dass alle Obrigkeit von Gott kommt. Römer 13,1. Jeder Widerstand gegen diese Gewalt galt als Widerstand gegen Gott. Damit übernimmt er die augenblicklichen Zustände im römischen Kaiserreich. Die Idee, dass Herrschaft ihre Legitimität vom Volk erhält, gab es allerdings auch schon in der attischen Demokratie, in der römischen Republik, bei germanischen Stämmen. Mit Konstantin I. 313 und seinen Nachfolgern hat sich die Idee des Gottesgnadentums dann im christlichen Abendland durchgesetzt. Theologen wie Augustinus legitimierten die Herrschaft der Könige von Gottes Gnaden und die Könige schützten und stützten die Religion. Der erste vom Papst gesalbte König war der Frankenkönig Pippin I. 751. Es entwickelte sich ein enges Bündnis von Religion und Staat. Das Volk wurde dadurch entrechtet und entmachtet. Es wurde in die Position eines unmündigen Kindes heruntergedrückt. Jahrhundertelang wurden nun alle Versuche der Entmündigten, sich Rechte zu verschaffen, unterdrückt. Es kam zu Adelsrevolten, Magna Carta 1215 und Bauernkriegen 1525. Luther bestätigte die absolute Herrschaft des Monarchen. Er sei weder absetzbar noch in anderer Weise in seiner Regentschaft zu beschränken. Revolutionen in Amerika 1776, in Frankreich 1779 und 1848 in Deutschland und letztlich ein großer Krieg 1918 begruben diese verhängnisvolle Idee, die in Teilen Europas immer noch viele Anhänger hat. Die Monarchen von Dänemark, protestantisch-episkopal, Liechtenstein-katholisch, Monaco-katholisch, die Niederlande reformiert und des Vereinigten Königreichs anglikanisch-episkopal führen in ihrem großen Titel bis heute den Zusatz von Gottes Gnaden. Ohne Gott kann es auch keine Könige von Gottes Gnaden geben. Uralte Tradition. Die Begründung der Herrschaft durch Gott oder die Götter hat eine 5000 Jahre alte Tradition. Erstens ägyptische Pharaonen. Bereits ab dem Alten Reich ca. 2700 vor unserer Zeit galten Pharaonen als Inkarnation des Gottes Horus. Sie waren Götter auf Erden, Vermittler zwischen Himmel und Erde. Nach dem Tod wurden sie mit Osiris gleichgesetzt, Gott der Unterwelt, ihre Nachfolger wieder mit Horus. Ihre Herrschaft war also sakral legitimiert, nicht nur göttlich unterstützt, sondern selbst göttlich. Zweitens Mesopotamien, Sumerer, Akkader, Babylonier. Frühere Herrscher wie Sargon von Akkad, ca. 2300 vor unserer Zeit, beanspruchten von den Göttern auserwählt zu sein. König Hammurabi von Babylon, 18. Jahrhundert, ließ sich im berühmten Kodex Hammurabi zeigen, wie er das Gesetz direkt vom Gott Sammash erhielt. Göttliche Legitimation des Rechts. Die Herrschaft war hier eher theokratisch gestützt, weniger Selbstvergöttlichung als in Ägypten. Drittens Persisches Reich, Achämeniden. Die persischen Großkönige ab Kyros dem Großen ca. 550 vor unserer Zeit beriefen sich auf die Legitimation durch Ahura Mazda, den höchsten Gott der zoroastrischen Religion. Darius I. ließ auf der berühmten Behistin-Inschrift schreiben, durch den Willen Ahura Mazdas bin ich König. Die persischen Könige galten nicht als Götter, aber als von Gott eingesetzte Weltherrscher mit einem göttlichen Mandat. Fazit: Die assyrischen Königsschriften. Die Idee, dass göttliche Ordnung und weltliche Macht zusammengehören, ist uralt. Ob als Gottkönig, Pharao, von Göttern eingesetzter Richter, Mesopotamien, oder von einem höchsten Gott legitimierter Herrscher, Persien, diese Vorstellung zieht sich durch fast alle frühen Hochkulturen, lange bevor Rom oder das Christentum existierten. Die assyrischen Königsinschriften sind ein hervorragendes Beispiel für die Berufung auf göttliche Legitimation in der antiken Welt. Die assyrischen Könige, besonders in der Zeit des Neuen Reiches vom 9. bis 7. Jahrhundert, rechtfertigten ihre Herrschaft häufig durch den Bezug auf die Götter und sahen sich als von den Göttern auserwählt, ihre Macht auszuüben und das Reich zu führen. Wesentliche Merkmale der göttlichen Legitimation in den assyrischen Königsinschriften. Berufung durch die Götter, assyrische Könige wie Tiglath-Pileser III., Salmanassar III. Und Asarhaddon gaben in ihren Inschriften oft an, dass ihre Herrschaft direkt von den Göttern legitimiert wurde. Sie schilderten sich selbst als von den Göttern auserwählte Herrscher, die die göttliche Ordnung auf der Erde wiederherstellen sollten. Ein typisches Beispiel ist die Inschrift von Tiglath-Pileser III., der sich als von den Göttern des Himmels und der Erde erwählt bezeichnet. Diese Art der Darstellung legte nahe, dass der König nicht nur durch die Menschen, sondern auch durch die höheren Mächte eingesetzt wurde. Zweitens, König als Stellvertreter der Götter. Der assyrische König war häufig als Stellvertreter der Götter auf Erden dargestellt, insbesondere der Gottheit Aschur und als Hauptgott Assyriens galt. Der Assur, der Kriegs- und Staatsgott, war eng mit der assyrischen Königsfamilie verbunden und der König sah sich als Werkzeug seines Willens. Ein Beispiel aus den Inschriften von Asarhaddon: Assur hat mich erwählt, um dieses Land zu regieren. Er hat mir den Thron gegeben. Diese Darstellung betont die Rolle des Königs als göttlich legitimierten Herrscher, der nicht nur für den weltlichen Bereich, sondern auch für das religiöse Wohl des Reiches verantwortlich ist. Drittens, Krieg als göttliche Aufgabe. In vielen assyrischen Inschriften wird der Krieg als göttlich legitimierte Handlung dargestellt. Der König führt Kriege nicht aus persönlichen oder politischen Gründen, sondern als eine göttliche Mission, die das Wohl des Reiches sichert und die Feinde der Götter bestraft. Der assyrische König wird dabei häufig als Werkzeug des Zorns der Götter dargestellt, besonders in Bezug auf die Bestrafung von Rebellen oder feindlichen Völkern. Ein Beispiel ist die Darstellung von Tiglath-Pileser III., der seine Kriegszüge als göttliche Strafe für die Ungläubigen und als Teil eines göttlichen Plans beschreibt, das Reich zu erweitern und zu stärken. Viertens, Verehrung des Königs durch die Bevölkerung. In den Inschriften wird der König oft als oberster Priester beschrieben, der religiöse Rituale durchführt und die Tempel der Götter zu seinem eigenen und zum Wohl des Reiches baut. Der König galt nicht nur als weltlicher Herrscher, sondern auch als spiritueller Führer, der die Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern sicherte. Asarhaddon beschreibt in einer seiner Inschriften, wie er Tempel für Aschur und andere Götter errichtet und wie seine militärischen Erfolge durch die göttliche Hilfe ermöglicht wurden. Fünftens, Verbindungen zu heiligen Riten und Tempelbauten. Der König war auch für die Durchführung von religiösen Zeremonien und den Bau von Tempeln verantwortlich, was ihn nicht nur als weltlichen Herrscher, sondern auch als religiöse Figur darstellte. Diese heiligen Handlungen dienten dazu, die göttliche Legitimation seiner Herrschaft zu sichern und die Götter günstig zu stimmen. Fazit: In den assyrischen Königsinschriften wird die göttliche Legitimation der Herrschaft oft betont. Die Könige betrachteten sich als von den Göttern auserwählt und legitimiert, insbesondere durch den Gott Aschur, und sahen ihre Macht als Teil eines göttlichen Plans. Diese Darstellung verstärkte ihre Autorität und festigte ihre Stellung als unverrückbare Herrscher, deren Macht über das Reich sowohl weltlich als auch göttlich sanktioniert war. In den assyrischen Königsinschriften, wird die göttliche Legitimation der Herrschaft häufig durch direkte Bezüge zu den Göttern, insbesondere zum Gott Aschur, dargestellt. Hier sind einige Beispiele, in denen assyrische Könige ihre Herrschaft durch göttliche Legitimation untermauern. Beispiel 1, Tiglath-Pileser III. Tiglath-Pileser III., 745 bis 727 vor unserer Zeit, ist ein besonders herausragendes Beispiel für die Betonung der göttlichen Legitimation. In seinen Inschriften schreibt er oft, dass er von den Göttern dazu berufen wurde, das Reich zu führen. Eine typische Stelle ist: Assur, der große Gott, hat mich zu einem mächtigen König erhoben. Er hat mir den Thron gegeben, mich als seinen Vertreter auf Erden eingesetzt und mich dazu berufen, das Land zu regieren. Tiglath-Pileser III. Hier wird die direkte königliche Wahl durch Aschur betont und der König sieht sich als Stellvertreter des Gottes auf Erden. Beispiel 2. Salmanasar III. Salmanasar III. 859 bis 824 vor unserer Zeit führt ebenfalls in seinen Inschriften an, dass seine Macht und sein Sieg im Krieg von den Göttern gewährt wurden. Ein typisches Zitat: Aschur hat mich auserwählt, der Gott der Welt zu sein. Der große Aschur hat mich zu einem herrlichen Feldherrn gemacht, der die Feinde des Reiches vernichtet und die Macht Assyriens vergrößert. Auch hier wird der König als von Aschur auserwählt beschrieben, wobei die göttliche Bestimmung seine militärischen Erfolge und Kriege legitimiert. Drittes Beispiel: Assaradon. Assaradon, 681 bis 669 vor unserer Zeit, stellt sich oft als der von den Göttern auserwählte Herrscher dar, der zur Wiederherstellung der Ordnung und zur Erweiterung des Reiches berufen wurde. Eine typische Passage lautet: Der große Assur, der Herr des Himmels und der Erde, hat mich erwählt, das Königreich zu regieren. Er hat mir den Thron gegeben, um das Land zu schützen und die Götter zu ehren. Der Zorn der Götter über die Feinde des Assyriens wird durch meine Hand vollstreckt. Hier wird die göttliche Legitimation wieder betont und der König beschreibt sich als Handlanger der göttlichen Gerechtigkeit, die sich in Kriegen gegen die Feinde des Reiches manifestiert. Sargon II., Sargon II., 722 bis 705 vor unserer Zeit, behauptet in seinen Inschriften ebenfalls eine göttliche Wahl durch Aschur. Ein Auszug: Aschur hat mir den Königstitel verliehen und mich zum Herrscher über Assyrien gemacht. Ich habe das Land unter seine Führung gebracht und der König von Assyrien ist der von Aschur Begünstigte. Diese Inschrift bezieht sich auf die göttliche Legitimation durch Aschur und unterstreicht die Vorstellung, dass der König durch göttliche Fügung die Macht erlangt hat. Fazit: In diesen Inschriften ist die göttliche Legitimation der assyrischen Könige eine zentrale Komponente ihrer Herrschaft. Die Könige behaupten, von den Göttern, insbesondere von Aschur, persönlich dazu berufen und auserwählt worden zu sein. Diese göttliche Berufung wird als entscheidend für ihre Autorität und ihre militärischen Erfolge dargestellt. Sie führen ihre Kriege und Regierungsführung als göttliche Aufgabe aus, die den Schutz und die Vergrößerung des Reiches sicherstellt. Diese Texte dienten nicht nur der religiösen Rechtfertigung, sondern waren auch Propaganda. Sie sollten das Volk, die Eliten und auch die Götter daran erinnern, dass der König göttlich legitimiert war und daher nicht in Frage gestellt werden durfte. Bei den Römern gab es die göttliche Legitimation der Herrschaft vor Konstantin I. Erstens göttlicher Ursprung und Legitimation bei Augustus. Augustus, 27 vor unserer Zeit bis 14 nach unserer Zeit. Der erste römische Kaiser ließ sich als Divi Filius, Sohn des vergöttlichten Julius Caesar, feiern. Caesar wurde nach seinem Tod vom Senat offiziell zum Gott erklärt. Augustus präsentierte sich also als Sohn eines Gottes. Damit verband er seine Herrschaft mit göttlicher Abstammung und kosmischer Ordnung. Zweitens Kaiserkult, imperialer Kult. Bereits seit Augustus wurde in den Provinzen ein Kaiserkult entwickelt. Der Kaiser wurde als göttliches Wesen verehrt, man opferte ihm, baute Tempel und so weiter. Dieser Kult diente sowohl der religiösen Verehrung als auch der politischen Stabilisierung des Reiches. Drittens göttliche Attribute und Titel. Viele Kaiser trugen Titel wie Pontifex Maximus, oberster Priester, was ihre Rolle als religiöse Führer unterstrich. Manche ließen sich bereits zu Lebzeiten als Götter verehren, zum Beispiel Caligula, der sich für einen Gott hielt, oder Domitian, der als Dominus et Deus Herr und Gott angesprochen werden wollte. Fazit: Die Idee, dass Herrscher ihre Macht mit göttlicher Legitimation untermauern, ist viel älter als das Christentum. Schon die römischen Kaiser im heidnischen Rom nutzten Religion, sei es durch göttliche Abstammung, eigene Vergöttlichung oder Priesterrollen, um ihre Autorität zu festigen. Das Christentum hat später nur diese Tradition monotheistisch umgedeutet, indem der Kaiser von einem Gott eingesetzt wurde, nicht selbst göttlich war. Christliche Könige von Gottes Gnaden, Die ersten Herrscher des Abendlandes, die ihre Herrschaft ausdrücklich mit Gott legitimierten, waren die christlichen römischen Kaiser ab Konstantin dem Großen sowie später die fränkischen Könige wie Karl der Große. Hier die wichtigsten Etappen. Erstens Konstantin der Große, 306 bis 337. Er war der erste römische Kaiser, der das Christentum offiziell unterstützte. Toleranzedikt von Mailand, 313. Er verstand sich als von Gott auserwählter Herrscher, Kaiser unter Gott. Er übernahm religiöse Symbole, zum Beispiel das Christenmonogramm, als Herrschaftszeichen. Zweitens Theodosius I., 379 bis 395. Er machte das Christentum 380 zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Die Verbindung von Thron und Altar wurde weiter gestärkt. Drittens die fränkischen Könige, besonders Karl der Große, 768 bis 814. Karl wurde im Jahr 800 von Papst Leo III. In Rom zum Kaiser gekrönt, als Kaiser des Römischen Reiches mit göttlichem Segen. Er verstand sich als weltlicher Arm Gottes auf Erden. Daraus entstand die Idee des Heiligen Römischen Reiches mit göttlicher Legitimation. Fazit: Die Legitimation von Herrschaft durch Gott begann im Abendland mit den christlichen römischen Kaisern, wurde aber im Mittelalter mit den fränkischen Herrschern wie Karl dem Großen systematisch ausgebaut. Daraus entwickelte sich die mittelalterliche Vorstellung vom Gottesgnadentum, König von Gottes Gnaden. Göttliche Legitimation des Herrschers außerhalb Europas. Außerhalb des christlichen Abendlandes gab es viele verschiedene Systeme der göttlichen Legitimation von Herrschern. Diese Systeme variieren stark, je nach Kultur und Religion und politischer Struktur. Hier sind einige Beispiele. Erstens China. In China war die himmlische Ordnung oder der Mandat des Himmels, Tianming, ein zentrales Konzept. Der Herrscher wurde als vom Himmel begünstigt betrachtet, aber nur so lange, wie er als das Wohl des Volkes sicherstellte. Wenn ein Herrscher versagte oder das Land ins Chaos stürzte, wurde angenommen, dass er das Mandat des Himmels verloren habe und ein neuer Herrscher aus einer anderen Dynastie aufsteigen könnte. Indien. In vielen indischen Königreichen, besonders in der vedischen Tradition, galt der König oder der Herrscher als der Chakravarti, der Herrscher des Universums, oder als von den Göttern ausgewählt. In späteren Zeiten war auch das Konzept des Dharma wichtig, wonach der Herrscher in Übereinstimmung mit den kosmischen und moralischen Gesetzen regieren musste. Die religiösen und kulturellen Normen legten die göttliche Legitimation nahe, oft durch Rituale und Opfer. Japan, der japanische Kaiser, galt in der Shinto-Tradition als direkter Nachfahre der Sonnengöttin Amaterasu. Die kaiserliche Familie behauptete eine göttliche Abstammung und der Kaiser wurde als eine gottähnliche Figur angesehen, die das Land in Harmonie mit den Göttern führte. Mesoamerika, zum Beispiel Azteken und Maya. In den aztekischen und mayanischen Kulturen wurden Herrscher als von den Göttern legitimiert angesehen. Bei den Azteken galt der Kaiser Huitlatoni als ein Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen und musste verschiedene religiöse Zeremonien und Opferhandlungen durchführen, um das Wohlwollen der Götter zu sichern. Die Maya hatten ähnliche Konzepte, bei denen der Herrscher als göttlich inspiriert galt und religiöse Rituale leiten musste. Islamische Welt. In der islamischen Tradition, insbesondere im frühen Kalifat, wurde die Legitimität der Herrschaft oft durch das Konzept der Amana, Verantwortung gegenüber Gott, und durch die Zustimmung der Gemeinschaft Umar gestützt. Kalifen und Sultane wurden als von Gott autorisiert betrachtet, um die muslimische Gemeinschaft zu führen. Später entwickelten sich verschiedene theologische Auffassungen der Legitimität, darunter auch dynastische Legitimation, wie bei den Umayyaden und Abbasiden.